Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Deutschland sind erstmals zwei Kinder nach einer Gebärmuttertransplantation geboren worden. Das hat die Uniklinik Tübingen heute Vormittag bekannt gegeben. Wir berichten gleich ausführlich darüber. Außerdem geht es heute um das ozonzerstörende FCKW. Illegale Produktion und Ausstoß der Gase haben in den letzten Jahren wieder zugenommen. Jetzt hat ein Forschungsteam die Quelle der Emissionen entdeckt. Und wir stellen eine neue Strategie vor, mit der die WHO in den kommenden Jahren die Todesfälle durch Schlangenbisse weltweit halbieren will. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Noch vor ein paar Jahren war es nur ein Gedankenspiel. Ein schwedischer Forscher hatte die Idee, Frauen die Gebärmutter einer Spenderin einzupflanzen. 2012 hat er den Eingriff zum ersten Mal gewagt. Und inzwischen sind so viele Kinder auf diesem Weg entstanden, dass sie zusammen fast eine Schulklasse füllen könnten. Mit den Babys Nummer 15 und 17 hat es jetzt auch in Deutschland geklappt. Im März und im Mai haben zwei Frauen jeweils ein Kind zur Welt gebracht, das in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen ist. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Sarah Brucker gemeinsam mit einem Kollegen mit dem Schicksal junger Frauen, die ohne Scheide und ohne Gebärmutter auf die Welt kommen. Maja Rokitansky-Küsterhauser nennt sich dieses Syndrom, bei dem während der Entwicklung im Mutterleib zwar Eierstöcke, aber keine Scheide und auch keine Gebärmutter angelegt werden. Dass die Forscherin von der Universitätsfrauenklinik Tübingen nun zwei davon betroffenen Frauen zu einem eigenen Kind verhelfen konnte, erfüllt sie sichtlich mit Stolz.
Für mich hat sich an diesem Tag der Kreis geschlossen. Der Kreis geschlossen deshalb, weil ich mich seit über 16 Jahren mit diesen jungen Mädchen beschäftige. Und ich habe vor vielen Jahren ein Verfahren entwickelt, um diesen jungen Mädchen eine Scheide anzulegen mit einem minimal invasiven Schlüssellochverfahren, sodass diese jungen Mädchen sich endlich als Frau fühlen können. Und jetzt schließt sich der Kreis, dass diese Frauen sich dann auch als Mutter fühlen können.
Im Oktober 2016 haben Sarah Brucker und ihr Team erstmals einer Frau in Deutschland die Gebärmutter einer lebenden Spenderin eingepflanzt. Gemeinsam mit dem Team aus Schweden, das diese Operation weltweit als erstes durchgeführt hat. Das Organ stammte von der Mutter der Patientin. Mitte 2017 und Anfang 2019 wurde dann bei zwei weiteren Frauen jeweils erfolgreich eine Gebärmutter eingesetzt. Bei den ersten beiden operierten Frauen kam es nahezu zeitgleich im vorigen Jahr zu einer Schwangerschaft. Im März und Mai 2019 sind diese Kinder nun per Kaiserschnitt entbunden worden. Damit sind nun weltweit 17 Kinder nach einer Gebärmuttertransplantation geboren worden. Trotz dieses Erfolgs im Doppelpack geht Sarah Brucker jedoch nicht davon aus, dass Gebärmuttertransplantationen in Deutschland nun routinemäßig durchgeführt werden.
Dazu ist das Verfahren so komplex, die Vorbereitungen sehr komplex. Auf der anderen Seite gibt es aber ungefähr 15.000 Frauen in Deutschland, die entweder sehr früh ihre Gebärmutter verloren haben oder noch nie eine besessen haben.
Die Belastung, die die Frauen dabei auf sich nehmen, ist groß. Und sie muten auch den Spenderinnen der Gebärmutter einiges zu. Etwa 8 Stunden dauert die Operation, in der das Organ entnommen wird. Das Einsetzen dauert nur etwa halb so lang. Nach der Operation muss die Empfängerin des Organs Immunsuppressiva einnehmen, die verhindern, dass die fremde Gebärmutter abgestoßen wird, auch während der Schwangerschaft. Langzeiterfahrungen, ob diese Medikamente das Immunsystem der Kinder im Mutterleib schädigen, haben Forscher bei knapp 20.000 Frauen und ihren Kindern gesammelt, die eine Niere oder andere Organe gespendet bekommen haben und dann schwanger geworden sind. Diese Kinder kommen gesund zur Welt.
Dieses ganz Spezifische, wie geht es den Kindern nach Gebärmuttertransplantation über lange Zeit hinweg, das steht tatsächlich noch aus, wobei es da nicht zu erwarten ist, dass es zu Beeinträchtigungen kommt, weil die gleichen Immunsuppressiva verwendet werden wie bei einer Nierenspende, zum Beispiel einer Nierenlebensspende, und wir da einfach ganz viele Daten haben.
Eine große Frage, die nun im Raum steht, ist die nach der Kostenübernahme. Schätzungen aus Schweden gehen davon aus, dass der Eingriff um die 50.000 Euro kostet. Bei den bisherigen Transplantationen haben die Krankenkassen die Kosten in einer Einzelfallentscheidung übernommen. Wenn Paare die Kosten für den Eingriff selbst übernehmen müssen, könnten es sich nur reiche Menschen leisten, ihren Kinderwunsch auf diesem Weg zu erfüllen. Doch diese Möglichkeit sollte keine Frage des Geldbeutels sein, meint Sarah Brucker.
Wir geben sehr viel Geld aus, zum Beispiel auch für reproduktionsmedizinische Maßnahmen. Und wenn Sie sich überlegen, was es an psychischem Leiden bedeutet, aber auch an Kosten verursacht, dass Frauen keine Kinder bekommen können und vielleicht 10 Jahre lang eine künstliche Befruchtungsbehandlung hinter sich haben, dann muss man tatsächlich fragen, welcher Kinderwunsch darf erfüllt werden und welcher nicht. Und wer entscheidet dann darüber, dass man dieser Frau den Kinderwunsch erfüllt, aber einer anderen den Kinderwunsch verweigert?
In Deutschland sind 2 Babys zur Welt gekommen, die in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen sind. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Ziemlich genau vor einem Jahr sorgte eine Studie von Atmosphärenforschern für Aufsehen. Sie zeigte, dass der Ausstoß eines längst verbotenen und besonders starken Ozonkillers seit rund 5 Jahren wieder zunimmt. Dabei handelt es sich um Fluorchlorkohlenwasserstoff oder FCKW-11. Jetzt legt dieselbe Forschungsgruppe eine neue Studie im Fachblatt Nature vor und kommt zum Schluss, die neue Quelle der Gase liegt im Nordosten Chinas. Dort gingen zuletzt mehrere 1000 Tonnen FCKW-11 pro Jahr in die Luft. Volker Mrasek berichtet.
Die Emissionen, die es schon lange nicht mehr geben dürfte, stammen aus Ostasien. So viel war bisher klar. Nun haben es Atmosphärenforscher geschafft, die Quelle von FCKW-11 genauer einzugrenzen. Dafür schauten sie sich die Daten der beiden nächstgelegenen Messstationen an. Eine in Südkorea, die andere in Japan. Die Stationen werden wechselweise von Luftmassen aus der ganzen Großregion überquert. Mithilfe von Wettermodellen lässt sich deren Herkunft nachträglich ermitteln. Für den britischen Atmosphärenphysiker Matt Rigby von der Universität Bristol ergibt sich nun ein klareres Bild.
Es gibt einen Hotspot in der Region. Das sind die Provinzen Shandong und Hebei im Nordosten Chinas. Von dort scheint der Großteil der Emissionen zu stammen. Das ist in der Nähe von Peking. In dieser Gegend sind viele Chemiefirmen ansässig, darunter auch Hersteller von Schäumen. Es könnte sein, dass FCKW-11 von ihnen wie früher üblich benutzt wird, um Isolierschäume für Gebäude oder Kühlschränke aufzublasen.
Eine etwas kleinere Quelle für den verbotenen Ozonkiller befindet sich offenbar noch in der Umgebung von Shanghai. Rigby und die anderen Autoren der neuen Studie haben auch abgeschätzt, wie hoch der Ausstoß von FCKW-11 im Nordosten Chinas ist.
Der Anstieg liegt bei mindestens 7000 Tonnen FCKW-11 pro Jahr. Das ist eine Steigerung von über 100% gegenüber dem Schätzwert vor 2012.
FCKW-11 ist ein äußerst langlebiges Gas. Seine Verwendung ist zwar schon seit 9 Jahren weltweit verboten, doch gewisse Mengen des Fluorchlorkohlenwasserstoffs entweichen immer noch aus verbauten Altschäumen in Häusern und Kühlschränken. Das, was China offenbar seit Jahren neu emittiert, ist eine illegale Extraportion FCKW-11 und wirkt wie eine Lebensauffrischung für den Ozonkiller in der Atmosphäre. Dazu der Schweizer Umweltwissenschaftler Stefan Reimann. Er analysiert die Daten der weltweit höchsten Dauermessstation auf dem Jungfraujoch.
Was wir eigentlich sehen, sind nur die Emissionen, die jetzt passieren. Wenn so ein Schaumstoff hergestellt wird, gehen etwa nur 20% in die Atmosphäre. Der Rest bleibt in den kleinen Bläschen drin, die da im Schaumstoff sind, und verdampft so in den nächsten Jahrzehnten. Und das heißt, falls das wirklich so eingesetzt wurde, hätten wir noch ein riesiges Problem für die nächsten Jahrzehnte, wo ganz viel FCKW-11 in den Schaumstoffen noch drin ist.
Schlimmer noch, vermutlich wird die verbotene Industriechemikalie auch noch an anderer Stelle ein- und freigesetzt. Weitere Analysen der Messdaten legten inzwischen sogar nahe, dass es schon seit fast 20 Jahren heimliche und bisher unentdeckte Quellen für die Substanz gebe, sagt Matt Rigby.
Das wirft die Frage auf, wo diese anderen Emissionen herkommen. Offen gesagt, wir wissen es nicht. Sie könnten aus anderen Regionen Chinas stammen oder aus Indien, Russland, Afrika oder Südamerika. Für uns sind das alles weiße Flecken auf der Weltkarte, denn dort stehen leider keine Messstationen aus unserem Netzwerk.
China zählt zu den Vertragsstaaten des Montreal-Protokolls zum Schutz der Ozonschicht und reagiert jetzt auf die Studien der Atmosphärenforscher. In einem aktuellen Regierungsschreiben ist von 16 Fällen die Rede, in denen man die illegale Herstellung oder Nutzung von FCKW-11 aufgedeckt habe. 4 Unternehmen seien bestraft und über 80 Tonnen der Chemikalie entsorgt worden.
Illegaler FCKW-Einsatz in China, ein Beitrag von Volker Mrasek. 5 Millionen Menschen werden jedes Jahr von Schlangen gebissen. Mindestens 100.000 davon sterben, noch mehr bleiben dauerhaft entstellt oder behindert. Zwar gibt es wirksame Gegengifte, doch die sind vielerorts nicht verfügbar. Jetzt hat die WHO das ambitionierte Ziel ausgegeben, die Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse bis 2030 zu halbieren. Heute Abend soll in Genf ein entsprechender Plan verabschiedet werden. Volkert Wildermuth hat mit beteiligten Forschern gesprochen und den Klang einer Sandrasselotter für uns eingefangen.
Diese kleine, unauffällige Schlange nennen wir auf Hausa der Morgen ist weit. Einer von 5 Gebissenen stirbt noch vor dem nächsten Tag. Er blutet aus den Augen, aus dem Mund. Blut ist im Urin, im Stuhl, unter der Haut.
An der Klinik der Bayero-Universität im nigerianischen Kano leitet Abdulrazak Habib ein wichtiges Zentrum der afrikanischen Giftschlangenforschung. Jeder hier in der Gegend hat schon einen Bekannten oder Verwandten durch einen tödlichen Biss verloren. Für die Menschen in Nigeria sind die Schlangen ein drängenderes Problem als AIDS oder Tuberkulose. Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen.
Gerade in besonders entlegenen Gebieten ist das sehr, sehr schwierig, wenn die Gesundheitsstationen mit beispielsweise Beatmungsgeräten nicht ausgestattet sind, möglicherweise dort Schlangengegengifte da sind, die massive Nebenwirkungen haben, weil die Qualität einfach extrem schlecht ist. Und da muss auf ganz vielen Ebenen etwas getan werden.
Der Plan der Weltgesundheitsorganisation zur Halbierung der Todesfälle durch Giftschlangen bis 2030 beruht auf 4 Säulen. Zum einen geht es um Aufklärung.
Beispielsweise in unserem Projekt in Äthiopien ist das ein sehr wichtiger Aspekt, die Bevölkerung eben aufzuklären über einfache Möglichkeiten, sich zu schützen. Beispielsweise nachts Taschenlampen zu benutzen, bei Feldarbeit Schuhe anzuziehen, dass Feldarbeitende eben nicht im Feld übernachten, wo sie völlig schutzlos den Schlangen ausgeliefert sind. Und da braucht es einfach eine Aufklärungsarbeit.
Es gilt auch, wieder Vertrauen in die Gesundheitsstationen vor Ort zu schaffen, denn allzu oft können die derzeit gar nicht helfen. Es fehlt an bezahlbaren und wirksamen Gegengiften. Große Unternehmen haben sich aus der Produktion zurückgezogen. Die Alternativprodukte sind oft von schlechter Qualität. Abdulrazak Habib hat deshalb eine internationale Kooperation zur Produktion neuer Antiseren für Nigeria angestoßen.
Wir haben diese Antiseren erprobt. Das war die weltweit größte klinische Studie mit mehr als 400 Schlangenbissopfern und wir konnten belegen, dass diese Produkte wirklich sehr, sehr effektiv sind.
Solche Studien sind dringend erforderlich. Gerade hat der Wellcome Trust 80 Millionen Pfund für die Erprobung von Antiseren zur Verfügung gestellt. Die Studien werden gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen organisiert. Das dritte Element des WHO-Plans ist die Stärkung der Gesundheitssysteme vor Ort. Marco Alves.
Da geht es um aus unserer Sicht hier in Deutschland beispielsweise sehr banale Aspekte, also einfache Atemgeräte oder Laborkapazitäten, um überhaupt festzustellen, welche Schlange hat dazu gebissen, um was für ein Gift handelt es sich.
In Kenia und Nepal bringen inzwischen ausgebildete Motorradfahrer Bissopfer schnell zur nächsten Gesundheitsstation und verbessern so deren Überlebenschancen. Die letzte Säule des WHO-Plans ist schließlich eine enge Kooperation zwischen verschiedenen Gesundheitsanbietern und unterschiedlichen Ländern.
Und ganz klar, sowas kostet auch Geld. Wir erhoffen uns auch von der deutschen Bundesregierung, bei diesem Event vor Ort zu sein und auch da eine Unterstützung anzukündigen.
Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Und wir machen einen zoologischen Schritt von den Schlangen zu den Säugetieren. Größere Vertreter davon, wie Jaguare, Affen, Tapire oder Elefanten, leben vielerorts gefährlich. Um an Fleisch, Fell oder Zähne zu gelangen, machen Menschen Jagd auf sie. Die Folgen dieses Jagddrucks für die Tierdichte in Tropenwäldern rund um den Globus hat ein Forschungsteam im Fachmagazin PLOS Biology beziffert. Über diese Studie habe ich vor der Sendung mit einer der Autorinnen gesprochen, Anna Benitez-Lopez, Umweltwissenschaftlerin an der Radboud-Universität im niederländischen Nijmegen. Ich habe sie zuerst gefragt, warum bislang eher wenig bekannt darüber war, wie die Folgen der Jagd auf Säugetiere in den Tropen aussehen.
Ich denke, einer der Hauptgründe, warum das nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren hat, ist, dass es wirklich schwer zu beobachten ist und wir derzeit nur spärliche Informationen aus lokalen Studien haben. Und in den wenigen Fällen, in denen größer darüber berichtet wurde, ging es um charismatische Arten wie Elefanten und Nashörner und den illegalen Handel mit Wildtieren. In unserer Studie haben wir jetzt versucht, auch die Folgen der Jagd einzubeziehen, die Menschen lokal zum Eigenbedarf für ihren Lebensunterhalt betreiben.
People that are depending on the wild meat for the subsistence.
You deliver new insights. Sie liefern mit einem Modell, das Sie im Fachblatt PLOS Biology präsentieren, neue Einblicke. Wie haben Sie die Folgen der Jagd dafür bewertet? Welche Daten haben Sie verwendet?
What kind of data did you use?
In unserer Analyse haben wir Gebiete mit mehr als 20% Baumbedeckung berücksichtigt. Dazu gehören neben Wäldern also auch Savannen. Es gibt viele lokale Studien, die in den vergangenen 40 Jahren in Mittelamerika, Afrika und Asien durchgeführt wurden und untersucht haben, wie die Populationsdichte von Säugetierarten mit der Nähe von Dörfern, Straßen und anderen Zugangspunkten für Jäger zusammenhängt. Wir haben diese Informationen aus mehr als 160 Studien gesammelt. Dann haben wir die Lokalität der Studien mit entsprechenden räumlichen Daten gekoppelt, die sich auf andere sozioökonomische Faktoren beziehen, die die Jagd beeinflussen, zum Beispiel die Bevölkerungsdichte oder das Armutsniveau. Wir haben untersucht, welche dieser Prädiktoren besonders gut die Abnahme der Populationsdichten erklären und schließlich das Modell auf alle Arten in den gesamten Tropen übertragen.
Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
Das Modell umfasst alle Säugetierarten in den Tropen, auch kleine, die normalerweise nicht gejagt werden. Und was wir sehen, ist ein durchschnittlicher Rückgang der Dichten um 13%. Für die größeren Arten, die gejagt werden, ergeben unsere Schätzungen aber einen durchschnittlichen Rückgang der Populationen um 40% in den Tropen. Und das umfasst stark bejagte Gebiete, aber auch solche, wo nicht gejagt wird. Wir betrachten dabei keine zeitlichen Trends, sondern machen räumliche Vergleiche. Das heißt, wir vergleichen Gebiete, in denen Jagddruck besteht, mit Gebieten in der Umgebung, in denen nicht gejagt wird. Das ist eine Momentaufnahme, eine erste Schätzung auf Grundlage der Daten, die uns zur Verfügung stehen. Denn langfristige Informationen über Tierpopulationen in den Tropen existieren praktisch nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum es bisher so schwierig war, die Auswirkungen der Jagd in den Tropen abzuschätzen.
Welche Tierarten und welche Regionen sind denn Ihrer Analyse zufolge offenbar besonders durch die Jagd bedroht?
According to your model?
Nach unseren Modellen sagen wir voraus, dass die Tierpopulationen besonders in Gebieten Westafrikas durch Bejagung abgenommen haben, aber auch in einigen Regionen in Zentralafrika, Mittelamerika und Südostasien. Dahinter steckt eine Kombination von besserer Zugänglichkeit der Wälder und steigendem Bevölkerungswachstum und damit der Nachfrage nach Wildfleisch. Bezogen auf die Arten können wir sagen, dass die größeren Spezies am stärksten betroffen sind. Aber ich würde das Modell nicht verwenden, um Schätzungen für einzelne Arten abzugeben.
Die Umweltwissenschaftlerin Anna Benitez-Lopez über die Folgen von Bejagung für die Säugetierdichte in den Tropen. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Die hat gerade meine Kollegin Magdalena Schmude mit ins Studio gebracht.
Pilze gab es schon vor 1 Milliarde Jahren. Forscher aus Belgien haben in Schiefergestein aus der Antarktis Fossilien eines urzeitlichen Pilzes gefunden, der vor rund 1 Milliarde Jahre gelebt hat. Damit ist der Organismus 1/2 Milliarde Jahre älter als das älteste bisher bekannte Pilzfossil. Ihren Fund beschreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Dass es sich tatsächlich um einen Pilz handelt, konnten sie unter dem Mikroskop anhand der Feinstruktur des Organismus erkennen, unter anderem den winzigen Sporen. Außerdem enthielten die zweischichtigen Zellwände des Fossils die organischen Substanzen Chitin und Chitosan, die typisch für Pilze sind, wie spektroskopische Untersuchungen zeigten. Pflanzliche Zellulose fanden die Wissenschaftler dagegen nicht.
Die Raumtemperatur beeinflusst die Produktivität.
Und zwar bei Frauen und Männern unterschiedlich. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern aus Los Angeles und Berlin. Während Frauen produktiver werden, wenn die Raumtemperatur um wenige Grad steigt, nimmt bei Männern die Leistung ab, wenn es wärmer wird. Ihre Studie stellen die Forscher in der Fachzeitschrift PLOS ONE vor. Dafür hatten sie die mathematischen, verbalen und logischen Leistungen von mehr als 500 Probanden bei Raumtemperaturen zwischen 16 und 32 Grad Celsius getestet. Während Frauen bei niedrigen Temperaturen schlechter abschnitten als Männer, stiegen ihre Leistungen bei den Mathematik- und Sprachaufgaben immer weiter an, je wärmer es wurde. Beim Rechnen waren die Frauen schließlich ebenso gut wie die Männer, bei den Sprachaufgaben besser. Eine optimale Raumtemperatur für Frauen oder Männer lasse sich daraus aber nicht ableiten, schlussfolgern die Wissenschaftler.
Ein neuer Supraleiter funktioniert schon bei minus 23 Grad Celsius.
Sogenannte Supraleiter leiten elektrische Energie ohne Verlust durch Materialwiderstand weiter. Weil Supraleiter diese Eigenschaft aber erst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt zeigen, sind ihre Anwendungen bisher begrenzt. Und Forscher suchen nach Möglichkeiten, sie auch bei höheren Temperaturen nutzbar zu machen. Einem internationalen Team ist jetzt ein weiterer Schritt in diese Richtung gelungen. Lanthanhydrid wird schon bei minus 23 Grad Celsius zum Supraleiter, wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature berichten. Bisher lag der Wärmerekord für einen Supraleiter bei minus 70 Grad. Allerdings ist dafür ein enormer Druck nötig, 1,7 Megabar und damit etwa das 1,7 Millionenfache des Atmosphärendrucks auf der Erde.
Schimpansen machen Jagd auf Schildkröten.
Zoologen haben eine Gruppe freilebender Schimpansen in einem Nationalpark in Gabun dabei beobachtet, wie sie Schildkröten fressen. Dafür schlugen die Affen die Reptilien mehrfach gegen Baumstämme, um deren Panzer aufzubrechen und an das Fleisch zu gelangen. Diese Schlagtechnik verwenden Schimpansen auch, um die Schalen harter Früchte zu knacken. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Scientific Reports. Die Schimpansen fraßen die Schildkröten ausschließlich in der Trockenzeit, in der es auch ausreichend Früchte gibt. Warum das so ist, ist bisher unklar. Die Forscher vermuten, dass sich in der Trockenzeit entweder das Verhalten der Schildkröten so ändert, dass sie leichter von den Affen gefunden werden, oder dass sich deren gesamter Speiseplan in der Trockenzeit verschiebt.
Der Klimawandel treibt das Plankton nordwärts.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Meeresforschern der Universität Bremen. Wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature schreiben, wandern die untersuchten Planktonarten gezielt in kältere Gewässer, wenn die Wassertemperatur an der Meeresoberfläche steigt. Die Forscher untersuchten gut 3500 Sedimentbohrkerne aus den Meeren rund um die Erde. Die in den unterschiedlichen Schichten der Bodenproben eingelagerten harten Schalen bestimmter Planktonarten lassen Rückschlüsse darauf zu, wo die winzigen Tiere zu welcher Zeit gelebt haben. Anhand von Bodenproben aus den Jahren 1978 bis 2013 konnten die Forscher zeigen, dass in vielen Gebieten heute Planktonspezies vorkommen, die vor dem Industriezeitalter noch deutlich weiter südlich lebten.
Sternzeit. 23. Mai. Himmlisches Europa. Die Europäische Union hat ein starkes Raumfahrtprogramm. Und zwar zusätzlich zu dem der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die völlig unabhängig ist. In den Bereichen Erdbeobachtung und Navigation arbeiten EU und ESA eng zusammen. Die EU-Kommission hat für die nächste 7-Jahres-Periode ab 2021 16 Milliarden Euro für Raumfahrtaktivitäten beantragt. Knapp 10 Milliarden davon entfallen auf das Navigationssystem Galileo, rund 6 Milliarden sind für das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus vorgesehen. Schon jetzt ist die EU an mehr als 30 Satelliten im All beteiligt. Weitere 30 könnten in den nächsten 10 Jahren hinzukommen. Die von den Satelliten gelieferten Daten sind in der Regel für alle Interessierten kostenlos verfügbar. So gibt es schon mehr als 100 Start-up-Firmen, die Dienste auf Basis der Galileo-Daten anbieten. Das Unternehmen AppJobber etwa verteilt kleine Aufgaben, die an einem bestimmten Ort zu erledigen sind. Zum Beispiel nachsehen, wie eine bauliche Situation ist oder ob bestimmte Produkte in Geschäften erhältlich sind. Die mit dem Bild gespeicherte Galileo-Position zeigt, wo genau die Nutzer, die eine kleine Belohnung erhalten, gewesen sind. Die umfangreichen Erdbeobachtungsdaten nutzen hunderte Firmen für kommerzielle Zwecke. Das Unternehmen Planet ergänzt sie um die Bilder der eigenen Satellitenflotte. Planet, einst in Kalifornien gegründet, hat längst eine große Niederlassung in Berlin, wegen des stimulierenden Raumfahrtklimas in Europa.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr Wissenschaft gibt es heute Abend ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Tschüss, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.